Ja, ich habe heute mal einen alten Mann mitgebracht, ne? Den habe ich mal gemalt, weil ich gedacht habe, ist doch schön, wenn man so das Alter betrachtet. Und es gibt Menschen, die wir auch kennen. Wir haben gerade von zweien gehört, die auch wie Vorbilder waren, ne? Günther Weiß und Renate Seltmann. Karin Seltmann, Entschuldigung, ja. Danke, super, ihr seid wach, das gefällt mir. Genau. Und die einfach auch so eine Weisheit hatten und den Glauben gelebt haben, auch in Schwierigkeiten. Und das sind Menschen, die uns beeindrucken. Und ich weiß auch, dass hier Menschen, jung und alt, darunter sind, die genau schon solche Vorbilder sind. Schön, dass ihr alle da seid. Und der sitzt ja so ein bisschen am Strand, denkt vielleicht über sein Leben nach und zeigt so ein bisschen in die Richtung. In welche Richtung er zeigt, wissen wir nicht. Vielleicht fragt gerade jemand nach dem Weg, keine Ahnung. Vielleicht erzählt er auch irgendetwas. Ich fand die Situation einfach ganz positiv oder so. Aber wir kennen auch Menschen, die auch so Anweisungen geben oder die Richtung vorgeben wollen und andere rumkommandieren und sagen, wo es lang geht, die eine Last sein können für Beziehungen, für Kirchen und für die Gesellschaft. Wir betrachten hoffentlich heute mal den positiven Fall, aber zum Schluss habe ich auch noch ein paar aktuelle Anregungen. Wir wollen heute den Text lesen, der sehr schwierig ist, aus Prediger 7, Vers 15 bis 18. Ich lese uns diesen Text einmal vor. Alles habe ich gesehen in meiner Nichtigkeit Tagen. Es gibt manchen Gerechten, der zugrunde geht bei seiner Gerechtigkeit. Und es gibt manchen Bösewicht, der lange lebt bei seiner Schlechtigkeit. Sei nicht allzu gerecht und zeige dich nicht überweise. Warum willst du dich selbst traumatisieren? Sündige nicht allzu sehr, sei kein Tor. Warum willst du vor der Zeit sterben? Gut ist, wenn du an diesem festhältst und auch von jenen deine Hand nicht lässt, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Das ist doch mal ein Text, ne? Herausfordern. Ich habe drei Punkte. Was ist denn gerecht? Zwei Ratschläge, die es in sich haben in diesem Text und die Ehrfurcht vor Gott. Das Buch der Prediger gehört zu den fünf Megillot, den Schriftrollen, und der Prediger wird zum Laubhüttenfest in Israel in der Synagoge verlesen. Das Buch Ruth wird zu Pfingsten gelesen, also und dem Wochenfest, und Passa wird das Hohelied gelesen, die Klagelieder werden zu dem Gedenktag der Tempelzerstörung gelesen und zum Purimfest wird Esther gelesen. Salomo ist der Verfasser des Buches und wir wissen auch, dass Salomo ja viel auch geprägt hat. Er ist uns bekannt, wenn wir an Weisheit denken vielleicht, an König von Israel. Und es sind viele Dinge in der Bibel von ihm berichtet. Vielleicht fallen uns so Sprüche ein. Alles hat seine Zeit. Oder meine Zeit steht in deinen Händen. Ein Lied, was man dann vielleicht davon entwickelt hat, was oft eben auch bei Beerdigungen gesungen wird. Ja, heute denken wir an den Ewigkeitssonntag. Oder Leben und Sterben hat seine Zeit. Aber wir lesen auch das bittere Urteil, dass er schreibt, dass Gott dem Menschen beim Streben nach Weisheit ein übles Geschäft gegeben hat, damit er sich abplagen kann. Das schreibt derjenige, der selbst sehr viel um Weisheit gebetet hat, in Prediger 1, Vers 12 und folgende. Ich habe einmal mich an einen Tisch gesetzt und habe ganz einfache, ganz normale Menschen, ich glaube nicht unbedingt, dass da viele Christen dabei waren, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so, gefragt, zu dem Thema, was ist gerecht? Als ich die Frage so an diesen Tisch gestellt habe, war erstmal Schweigen da. Sie wussten gar nicht so richtig, was sie sagen sollten. Und dann fing eine Person an, ja, was ungerecht ist, das kann ich sagen. Ist euch auch schon mal so gegangen? Das ist schnell da, ne, was ungerecht ist oder was wir als ungerecht empfinden oder so. Aber was ist gerecht? Da mussten sie schon ein bisschen nachdenken. Ich fand das ganz spannend. Ja, und wir können uns, ja, jemand sagte dann, es ist gerecht, dass alle irgendwann sterben müssen. Und auch das steht im Prediger 2, Vers 14. Was lohnt sich denn eigentlich in unserem Leben? Die Frage führt im Buch der Prediger am Anfang und zum Schluss, Gott sei Dank, zur Gottesfurcht. Zwischendrin, ich habe das Buch der Prediger diese Woche auch einmal ganz durchgelesen, da geht es um alles Mögliche. Und es ist auch mal spannend, so alles Mögliche einfach auch anzuschauen und sich diesen Fragen auch mal hinzugeben. Gott sei Dank ist es am Anfang und am Ende bei Gott gelandet. Ist es gerecht? Der Text ist in der Ich-Form geschrieben. Und das kann so ein bisschen wirken wie eine Belehrung aus der persönlichen Erfahrungswelt. Darum habe ich auch dieses Bild mitgebracht. Vielleicht von dem Prediger Salomo, der ja dieses Buch geschrieben hat. Eine Belehrung, eine gute Belehrung, kann uns vor Extremismus bewahren. Dass wir die Seite des Guten nicht irgendwie mit Druck durchziehen und die Seite des Bösen auch erkennen. Dass wir Dinge mal genauer unter die Lupe nehmen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes am besten, mit Hilfe des Wortes Gottes am besten. Der Prediger beginnt, ich habe alles gesehen in meinem nichtigen Leben. Der Gerechte, der zugrunde geht und die Frevler, die lange leben. Ist das gerecht im Leben? Wieder habe ich mich in eine Diskussion mit Menschen gestürzt, wie ich das manchmal ganz gerne mache. Und sie auch in meine Predigten mit hineinnehme und von ihnen hören möchte, was sie denken. Und das war gerade an einem Valentinstag. Da habe ich darüber gesprochen. Was ist gerecht? Und ich wollte es hören. Und dann sagt eine Frau, es war eine Frauenrunde, was nützt es eigentlich, wenn man am Valentinstag Rosen bekommt und dann Prügel? Schluck mal schon, ne? Ist es gerecht? Eine andere Frau sagte, ich habe nichts bekommen. Ist das gerecht? Eine andere Frau sagte, wir schenken uns nichts, wir sind verheiratet, wir sind füreinander da. Ist das gerecht? Ich habe etwas bekommen, ich bin aber nicht verheiratet, sagte eine andere Frau. Ist das gerecht? Dann hat ein Mann aus dem Hintergrund sich mal ein bisschen eingemischt und sagt, wenn das die Männer hören würden, ist das gerecht? Männer haben keinen Tag. Herrentag, Himmelfahrt, da geht es ja um Gott. Ist das gerecht? Frauen müssen Kinder kriegen, war eine Aussage. Ist das gerecht? Es war jetzt keine christliche Diskussion, ne? Es war jetzt wirklich... Ist es gerecht, wenn kleine Kinder früh sterben? Vielleicht an Krebs oder einfach so? Und ein alter Nazi-Verbrecher nicht gerichtet wird und über 90 Jahre alt wird? Ist es gerecht? Ist es gerecht, wenn 420 Millionen Kinder weltweit in Konflikt- und Krisengebiete leben müssen? Ist es gerecht, wenn in den 10 gefährlichsten Ländern binnen 5 Jahren mindestens 550.000 Babys gestorben sind? Ist es gerecht? Bei der Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kommen wir an unsere Grenzen. Und Antworten bleiben offen. Auch Antworten in unserem Leben, Antworten in unseren Familien, Antworten in unseren Gemeinden oder in unserer Gesellschaft. Und dann kommen zwei Ratschläge in diesem Text, die haben es auch in sich. Sei nicht allzu gerecht und zeige dich nicht überweise. Warum willst du dich selbst traumatisieren? Sündige nicht zu sehr, sei kein Tor. Warum willst du vor der Zeit sterben? Das klingt ein bisschen nach Philosophie, finde ich. Zum Beispiel die Philosophie der stoischen Ethik. Sie lebt von der Tugend, von der Kunst, die Mitte zu halten. Die Mitte zwischen den Extremen. Vom Allerlei, was wir erleben, kommen sie zum Zweierlei. Gerechte und Ungerechte werden eingeteilt. Die Gerechtigkeit hat die Verheißung auf ein langes Leben, steht in Sprüche 3, Vers 1. Aber es gibt auch andere Erlebnisse, wo jemand sehr früh sterben muss. Und der Prediger rät uns hier, übertreibe die Gerechtigkeit nicht. Wie kann man sowas sagen, ne? Und dann noch von einer Kanzel, ne? Aber ich lasse es euch erklären und denkt nach und prüft es auch. Schieße bei der Ausübung von Gerechtigkeit nicht über das Ziel hinaus. Ihr ahnt vielleicht schon, wo ich hinaus möchte. Spiele nicht den Gerechten, der sagt, da geht's lang, immer wieder da geht's lang. Sei kein Kontrolleur. Die Macht der Kontrolle und Manipulation von Menschen ist eine böse Macht. Auch wenn sie scheinbar gut und scheinbar fromm daherkommt. Sei kein Oberlehrer, kein Besserwisser, kein Moralapostel. Halte dich nicht selbst für weise. Auch ich nicht. Denn das macht einsam. Und es macht uns hart. Hier steht das Wort im Urtext, im Hebräischen, dass man innerlich erstarrt, und das ist wie traumatisieren, dass man innerlich wie eingefroren ist, erstarrt, hart wird und etwas auch abspalten kann. Seelsorgerlich ist das, man traumatisiert sich selbst. Wer sollte sich so etwas antun wollen? Aber manchmal merkt man es selber ja gar nicht, wenn man starr geworden ist oder hartherzig. In manchen Übersetzungen steht auch, dass du dich nicht selbst verderbest. Albert Einstein hat mal gesagt, Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit. Gerechtigkeit und Weisheit sind heilsam und erstrebenswert. Doch die Übertreibung hat zur Folge, dass Menschen sich selbst und andere verderben. Wenn man es versucht, mit menschlicher Kraft, ich sag's mal so, durchzudrücken. Gott ist gerecht, aber er hat eine andere Dimension und er gebraucht auch Menschen. Aber wir sind abhängig von ihm und wir leben aus seiner Gnade. Das hält uns vor Gott demütig, da nicht zu fallen. Der zweite Rat, sündige nicht allzu sehr, sei kein Tor, warum willst du vor der Zeit sterben? Das ist auch heftig, finde ich. Es ist doch befremdlich, uns vor diesem Übermaß an Freveln zu warnen, Freveln sündigen, also nicht zu verlodern, nicht in Rücksichtslosigkeit zu verfallen, nicht eiskalt zu sein. Ja, so klingt es fast. Ein bisschen sündigen, ein bisschen sich gehen lassen, ein bisschen grob sein, das kann man doch, oder? Könnte man sagen, ne? Aber so ist es nicht gemeint. Vielleicht wird dieses Maßhalten beim Sündigen so verstanden, nicht, dass das Sündigen erlaubt ist, aber dass wir ja wissen, wir alle sind Menschen und wir sündigen. Wir schaffen nicht alles, wir tun Fehler. Aber wir sollen nicht zu viel davon tun. Und die Anstößigkeit dieses Ratschlages, die wird auch nicht aufgehoben. Merkt ihr das? Wir sind herausgefordert. Und wir wissen, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Auch der scheinbaren, so belanglosen Sünde. Es scheint hierbei darum zu gehen, was wir im Predigerbuch öfters hören. Genieße das Leben in vollen Zügen. Wir dürfen unser Leben genießen. Gott hat da nichts dagegen. Iss und trink, genieße deine Ehe, wenn du eine hast, oder genieße auch dein Alleinsein, wenn du alleine bist. Genieße dein Leben. Tu es mit Gott, tu es miteinander. Der Prediger will damit sagen, sei nicht engherzig, sei nicht griesgrämig, sei nicht streng. Vielleicht ja auch, gib nicht auf. Vertrau ihm. Er lässt dich nicht alleine. Er ist Beistand und Trost und Hilfe. Und wird auch bei den Menschen sein, die heute zum Beispiel noch auf dem Friedhof gehen oder schon gehen. Und wird sie trösten, sie begleiten. Und dann ist die Rede von der Gottesfurcht. Gut ist, wenn wir an diesem festhalten und jenes nicht aus der Hand lassen, denn der Gottesfürchtige wird dem allen entgehen. Also gibt es doch einen Ausweg aus diesem Dilemma, diesem Hin und Her, diesem Philosophieren und diesen Fragen, warum Gott lässt du das zu? Wie können wir diese Zeit verstehen? Oder manchmal hat man den Durchblick ja nicht so. Und der Ausweg, der hier im Text zu finden ist, ist die Ehrfurcht vor Gott, zu der ich immer wieder nur einladen kann. Und die Ehrfurcht vor Gott schützt uns davor, dass wir uns fertig machen, dass wir uns aufreiben lassen oder dass wir in Extreme fallen und dass wir Gott vertrauen, dass wir uns auch nicht selbst kaputt machen oder andere bevormunden oder uns ängstlich ausgeliefert fühlen, wie die Umstände sind, die ja für manche auch wirklich nicht einfach sind. Der Gottesfürchtige entgeht dem allen, der kommt durch, der findet diesen schmalen Weg auch durch diese Zeit. Ein gottesfürchtiger Mensch entgeht nicht jedem schweren Lebensschicksal. Das ist hier nicht gemeint. Auch wir wissen das, dass es so sein kann. Aber wenn unser Leben auf Gott ausgerichtet ist und auf die Ehrfurcht vor Gott, dass wir wissen, Gott ist größer, er steht über allem. Und er macht sich doch klein, liebevoll durch Jesus. Besonders Weihnachten werden wir wieder daran denken, wie klein er in unsere Welt gekommen ist. Wie einfach. Noch nicht mal in einem schicken, geschmückten Wohnzimmer, ne? In einem Stall. Gott wurde Mensch. Wer kann das fassen? Aus Liebe zu dir, zu jedem Einzelnen, der heute hier ist. Und auch zu den Menschen, die in dieser Stadt leben und Jesus brauchen, es vielleicht noch nicht wissen. Und er ist der Retter. Er gibt die Hoffnung, er gibt den Trost, er gibt den Beistand. Und er kann auch bewahren vor Besserwisserischerei oder vor frommer Gerechtigkeitskontrolle oder auch vor frecher Unsittlichkeit. Der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Er entwindet sich durch. Er kann sich dem einen und dem anderen entledigen. Er ist frei. Er kommt durch. Er schafft das Leben oder sie schafft das Leben. Selbst wenn es um uns herum schlimm sein sollte, schaffen wir das Leben. Angst ist keine Ehrfurcht vor Gott. Angst ist etwas ganz anderes. Angst bezeichnet die bange Haltung eines Menschen gegenüber einer wirklichen Gefahr oder auch gegenüber einer erdachten Gefahr. Wir haben beides in dieser Zeit. Und Angst ist verbreitet. Auch diejenigen, die sehr laut schreien, haben letztendlich auch Angst. Aber der Gottesfürchtige ist ein Mensch, der weiß, wie groß Gott ist, welche Liebe er hat, welche Reinheit er hat, welche Schönheit er hat. Und Jesus hat sich am Kreuz für uns hingegeben. Und er hat über alles triumphiert. Und dieses Geschenk rechtfertigt uns, zeigt uns wahre Gerechtigkeit. Wisst ihr, dass ihr Gerechte seid? Hier kam ein Ja. Wer war das? Super. Ja, ihr seid Gerechte in Jesus. Gerechtfertigt in Jesus. Und Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Darum ist es wichtig, unser Leben immer mal wieder zu prüfen. Was lohnt sich eigentlich? Wofür kämpfen wir denn eigentlich? Lohnt es sich, die ganze Rechthaberei, die neuesten Endzeitverschwörungstheorien, die man im Internet so finden kann, lohnt es sich, als Christ am Buß- und Bettag nach Berlin zu pilgern und zu demonstrieren und mit einem Megafon Polizisten anzupredigen und dabei auch noch nicht mal eine Maske aufzusetzen und dann fromme Lieder zu singen und Gebete, die Lieder, die mir auch was bedeuten, die Gebete, die auch viel Teilwahrheit enthalten, zusammen mit wem auch immer, wer sich da sammelt, lohnt sich das? Ist diese Art Aufruf zur Buße wirklich eine Umkehr zu Gott? Oder sollen die anderen nur umkehren? Buße und Umkehr beginnt immer bei mir, sage ich mal, ne? Bei mir selber. Natürlich kann man auch über Buße predigen, das ist richtig. Was sich wirklich lohnt, ist die Ehrfurcht vor Gott. Sie ist der Weisheit Anfang. Nicht unser kluges Philosophieren, dass wir alles wissen, wie es lang geht. Ehrlich gesagt, ich muss manchmal beten im Moment, wenn ich mir manche Sachen höre oder anschaue auch, und frage ich, Herr, wie siehst du das? Und es dauert eine ganze Weile, bis ich eine Idee bekomme. Und manchmal habe ich gar keine Idee. Ich muss das zugeben. Denn es ist nicht einfach zu unterscheiden. Das kann einen schon aufreiben. Ich habe letztes Mal ja dieses Beispiel erzählt, wo ich selber einer Täuschung aufgesessen war, ne, von der Frau. Wir haben heute am Anfang noch darüber geredet, vor dem Gottesdienst. Vielleicht erinnert ihr euch, ne, die dann in die Gemeinde kam und die Gemeinde getäuscht hat. Das ist erst nach einem halben Jahr aufgeflogen. Natürlich ärgert man sich dann über sich selbst und fragt, ja, warum war das so? Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Aber wir dürfen auch lernen. Und so wichtig ist es, immer ausgerichtet auf Gott zu bleiben. Ich habe mich gefragt, was hätten die Polizisten am Buß- und Bettag bei ihrem Dienst in der Demo wirklich gebrauchen können? Vielleicht habt ihr auch Ideen. Vielleicht Ideen, die dem entsprechen, was du heute auch gemacht hast. Dass du uns allen einen schönen Stern gebastelt hast. Vielen Dank dafür. Dass wir füreinander beten, etwas Mutmachendes, etwas Wertschätzendes sagen. Das wäre doch mal ein Zeichen für Christen in dieser Zeit. Und es gibt Menschen, die tun gerade einen sehr herausfordernden Job. Ich möchte kein Polizist sein oder kein Politiker. Na, das ist wirklich schwer. Wir Christen haben den Auftrag, für sie zu beten. Sie werden auch nicht alles richtig machen, aber das machen wir auch nicht. Und die Zeit mit einer anderen Zeit einfach nur zu vergleichen, ich weiß nicht, ob das immer so aufgeht. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Gott. Ich fand die Idee eines anderen Christen, der von einer anderen Demonstration erzählt hat, was er gemacht hat. Er ist auf die Polizisten zugegangen und hat sich bei ihnen bedankt für ihren herausfordernden Dienst und hat ihnen auch etwas geschenkt. Er hat sie gar nicht angepredigt. Ich bin nicht dafür, die frohe Botschaft zu verschweigen. Ihr wisst das. Ich bin auch zu verrückten Aktionen fähig, mich auf der Straße zu stellen und auch laut zu predigen. Warum nicht? Ich lese uns diesen Text nochmal vor. Aus Prediger 7. Alles habe ich gesehen in meiner Nichtigkeit Tagen. Es gibt manchen Gerechten, der zugrunde geht bei seiner Gerechtigkeit. Es gibt manchen Bösewicht, der lange lebt bei seiner Schlechtigkeit. Sei nicht allzu gerecht und zeige dich nicht überweise. Warum willst du dich selbst traumatisieren? Sündige nicht zu sehr, sei kein Tor. Warum willst du vor der Zeit sterben? Gut ist, wenn du an diesem festhältst und auch von jenen deine Hand nicht lässt, denn der Gottesfürchtige entgeht dem Allen. Salomo hatte einen super Start in seinem Leben. Er hat sich nach Weisheit ausgestreckt und er hat sie bekommen. Er war übernatürlich gesegnet in seinem Richteramt. Wir kennen diesen Ausspruch, das salomolische Urteil. Ne? Das ist etwas ganz Besonderes, ne? Auch mit dem Kind, ne? Wo er das rausbekommen hat. Ne? Wer dann die Mutter ist, ne? So spannende Geschichten haben wir in der Bibel. Leute kamen aus anderen Ländern, um von seiner Weisheit zu lernen. Und sind auch Gott begegnet und haben seine Weisheit erfahren durch Salomo. Und doch wurde er, als er alt war, trotzig. Er kam von Gott weg. Sein Herz verhärtete sich, weil es hatte offene Türen und Frauengeschichten liefen, die er nicht lassen wollte. Und dann kam der Götzendienst dazu, betete andere Götter an. Und sein eigener Tipp mit der Ehrfurcht Gottes hat er selber aus dem Herzen, aus den Augen verloren. Darum ist es so wichtig, dass wir leben in dem Herrn. Und wenn wir einmal sterben, dass wir in dem Herrn sterben. Das ist so wichtig als Christ. Und wir wissen, das Leben ist nicht immer einfach. Aber Gott hat uns zugesagt, uns zu begleiten, uns nicht alleine zu lassen. Auch im Leid, auch in der Schwierigkeiten, auch im Leben, das Leben zu genießen und auch, wenn es ans Sterben geht. Wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und da ist so viel Trost und es ist keine Vertröstung, sondern unser Leben richtet sich ganz anders aus. Darum möchte ich uns einladen, von dieser Gottesfurcht zu lernen, zu der uns der Prediger Salomo in diesem Text, also zu der uns Gott letztendlich einlädt. Amen.